Ja, freut mich, heute wieder mal unter euch zu sein. Wir können mal die Präsentation anstellen. Es geht heute, mein Leben mit Gott ist kein Dilemma oder ist manchmal vielleicht auch ein Dilemma. Und wir können gleich mal auf die nächste Folie weitergehen. Oder warte mal, ich habe ja hier was, stimmt. Ich muss erst anschalten, ne? Genau, es ist an. So, jetzt gucken wir mal. Ah ja, perfekt. Ich habe euch ein Pärchen mitgebracht, André und Laura, in YouTube und Instagram auch bekannt unter Oscar the Explorer. Und die haben zusammen 2019 die verrückte Idee gehabt, einen 86er Mercedes-Benz Krankenwagen selbst zum Wohnmobil umzubauen, um damit die Welt zu bereisen. Und sie hatten diesen Traum vom Vanlife, um einfach an die schönsten Orte Europas zu reisen. Doch es gab da eine Hürde, es gab eine Entscheidung, die sie treffen mussten. Sie mussten ihren Job aufgeben, sie mussten ihre Wohnung aufgeben und ihre Familie hinter sich lassen und alles verkaufen, was sie hatten, außer das, was auf diese 4 Quadratmeter in diesem ausgebauten Krankenwagen passt, um dann dort zu wohnen, dort zu leben und die Welt zu bereisen. Also eine große Entscheidung, alles hinter sich zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, alles zu verkaufen, um in so einem Gefährt zu leben. Aber diese Entscheidung ist ihnen nicht schwer gefallen. Diese Entscheidung fiel nicht schwer, weil sie wussten, sie würden an die schönsten Orte der Welt reisen. Und ihr könnt euch das mal angucken auf YouTube. Da sind wirklich ganz, ganz tolle Orte dabei und ganz, ganz tolle Erfahrungen. Und darum soll es heute gehen. Es geht um ein Dilemma, das kein Dilemma ist. Es geht um eine Situation, in der jemand alles aufgibt, es ihm aber nicht schwerfällt, weil er dafür etwas viel Besseres bekommt. So, jetzt gucke ich mal. Funktioniert es? Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ihr macht einfach dann immer. Genau. Und für Außenstehende, die nicht in dieser Situation stecken, ist das sehr schwer zu verstehen. Ja, ich weiß auch nicht, was so die Eltern von André und Laura damals gedacht haben, wo sie da losgefahren sind. Für Außenstehende ist das nicht zu verstehen. Wer nicht in dieser Situation drinsteckt, der denkt auch mal, vielleicht die Person ist völlig verrückt geworden, hat den Verstand verloren oder so. Doch für die Person selbst ist es gar keine Frage. Für die Person selbst ist es in diesem Moment, gibt es da nichts lange nachzudenken. Es wäre verrückt, es nicht zu tun. Also das ist heute so das Thema, worum es geht. Und wer sich noch mehr für dieses Thema interessiert, den kann ich euch Siegfried Zimmer empfehlen. Ist auch auf YouTube zu finden. Von dem habe ich sehr viele Gedanken heute übernommen in dieser Predigt. Ich lese mal mit euch Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Wer seine Bibel dabei hat, der kann auch mitlesen. Das sind die 2 kürzesten Gleichnisse Jesu. Also insofern, wer nichts dabei hat, kann auch einfach zuhören. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein und in seiner Freude ging er, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte sie. Diese beiden Gleichnisse sind wirklich sehr ähnlich und die haben aber auch charakteristische Unterschiede. Und Jesus will damit zeigen, es gibt hier 2 Varianten. Es gibt hier 2 Möglichkeiten. Behalte beide Möglichkeiten im Blick. Jesus zeichnet das Bild hier von 2 ganz unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Was uns erstmal vielleicht gar nicht so bewusst ist, Jesus spielt hier mit der politisch-sozial-gesellschaftlichen Realität seiner Zeit. Palästina zur Zeit Jesu war in einem Verelendungsprozess. Mal grob gesagt ist die Gesellschaft der Antike so aufgebaut, es gibt 5% Oberschicht, die absolut im Luxus leben. Es gibt 5% Mittelschicht, denen es gut geht, die aber dafür arbeiten müssen. Dann gibt es 80% Unterschicht, die müssen die ganze Zeit sparen, die haben nicht viel. Und dann gibt es noch 10% Entwurzelte. Entwurzelte, das sind chronisch Kranke, das sind Sklaven, Bettler, Krüppel, Menschen mit Behinderung. Also 5%, 5%, 80%, 10%, so ist das in der Antike in normalen Zeiten. Doch zu Jesu Zeit gab es einen Verelendungsprozess, also 5% Oberschicht, das war gleich geblieben, 5% Mittelschicht war auch gleich geblieben, dann aber 60% Unterschicht und 30% Entwurzelte. Das heißt, ein großer Teil der Unterschicht ist abgerutscht in die Verelendung. Und ein Hauptgrund war natürlich einmal die riesigen Steuerlasten der Römer und auch des Herodianischen Königreichs. Und ein zweiter Grund waren Landenteignungen. Die Offiziere, die wurden mit sehr großen Landfundien beschenkt und das wurde halt den Menschen einfach so weggenommen. Und dann kamen natürlich auch noch Dürrezeiten dazu, wo viele Menschen auch am Hunger gestorben sind. Und dadurch gab es eine große Fluchtbewegung der jüdischen Bevölkerung, so ähnlich wie wir das auch in den letzten Jahren hier in, sag ich mal, um uns herum erlebt haben und erleben. Das ist was, was niemand freiwillig macht. Zur Zeit Jesu, da lebten so 1 Million Menschen in Judäa und 5 Millionen Juden lebten außerhalb von Israel, also 5-mal mehr. Und viele von ihnen sind aus diesem gesellschaftlichen Druck ausgewandert. Das mal nur so als kleine, kleine Vorgeschichte, um diese Konstellation zu verstehen. Und der Mensch im ersten Gleichnis, das wusste damals jeder sofort, der das Gleichnis hörte, der ist ein Kleinpächter. Der muss ja den Acker überhaupt erst kaufen, auf dem er arbeitet. Das ist also Unterschicht, so am Rande schon fast der Verelendung. Aber ein Perlenkaufmann im Römischen Reich, das ist Elite. Das ist High Society. Das ist ein Top-Manager, ein internationaler Geschäftsmann, der kennt die großen Basare des Orients. Also das ist Oberschicht, zwei völlig unterschiedliche Menschen. Und dem Kleinpächter geht es wie vielen Menschen damals, die auf dem Acker arbeiteten, der ihnen nicht gehört. Menschen, die in die Verelendung abzurutschen drohten. Und sie sind oft in eine Schuldenfalle geraten, denn sie mussten auf Kredit Saatgut kaufen. Und wenn dann ein paar Jahre nicht so gut liefen und gleichzeitig die Steuern gestiegen sind, da konnte man dann die Schulden nicht zurückzahlen. Und dann hattest du im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du begibst dich in die Schuldsklaverei, das haben viele gemacht. Oder das andere ist, du wirst Pächter. Und die meisten Bauern, die dann in so eine Situation geraten sind, die sind Pächter geworden. Wenn du jetzt Pächter wirst, dann gibst du dein in der Regel gutes Land ab und bekommst von deinem Verpächter minderwertigen Boden, weil der nimmt natürlich das gute Land für sich und dann gibt er dir minderwertigen Boden. Du arbeitest also auf fremden, schlechten Boden. Der Perlenkaufmann wiederum, eine ganz andere Liga, High Society, habe ich gerade gesagt, aber Perlenkaufleute sind nicht nur einfach internationale Geschäftsleute, Perlenkaufleute, das sind Ästheten, das sind Liebhaber des Schönen. Dieser Mensch, das ist ein Ästhetiker, der jahrelang recherchiert hat, der kennt sich aus auf den orientalischen Basaren des Orients und der Seidenstraße. Und dieser Perlenkaufmann ist ein Fachmann, der schreibt Gutachten über Perlen. Ja? Der weiß, was eine Perle wert ist. Und was wir uns heutzutage gar nicht mehr so vorstellen können, Perlen sind in der Antike das Schönste und zugleich das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Perlen sind viel wertvoller als Silber und Gold, viel wertvoller als Edelsteine. Gegen Perlen kannst du Silber und Gold kannst du wegschmeißen. Der Karl der Fünfte, der hat mal die La Perla Peregrina verkauft und hat dafür ein ganzes Land in Südamerika gekauft. Ein Land für eine Perle. Da könnt ihr euch mal ein bisschen vorstellen, was Perlen damals wert waren. Und jetzt denken vielleicht einige, diese beiden Menschen, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Diese Reichen, die interessieren mich nicht. Die sind weg von meinem Tellerrand. Andere denken vielleicht, na diese Bauern, was soll ich mit einem Bauer? Mit einem Bauer kann ich mich gar nicht unterhalten. Weiß gar nicht, was bei dem los ist. Pflegeschwester ist mit einem Bauer verheiratet, da sind wir manchmal auf Geburtstagsfeiern, da weiß ich wirklich manchmal nicht, was ich mich mit manchen Menschen so unterhalten soll. Ja, da denkt man manchmal, Mensch, das sind Leute, die sind weg von meinem Tellerrand. Aber Jesus widmet diesen beiden sehr unterschiedlichen Menschen dieses Gleichnis. Und dadurch können wir erahnen, dass Jesus einen anderen Tellerrand hat als wir. Jesus interessiert sich auch für ganz andere Menschen, als für die du dich interessierst. Und auch in der Suche unterscheiden sich beide Menschen enorm voneinander. Der Pächter, der sucht überhaupt gar nicht nach einem Schatz. Ja, er kann sich auch so eine Suche überhaupt gar nicht leisten. Er muss ja irgendwie versuchen, den nächsten Tag mit seiner Familie überhaupt zu überleben. Er kann sich also so eine Suche, so Lebenssinnfragen oder solche Geschichten kann er sich überhaupt nicht leisten. Der Perlenkaufmann dagegen, der sucht schon sein ganzes Leben. Der sucht nach einer Perle, die ihn so verzaubert, dass alles um ihn herum verblasst. Ja, im Gegensatz zum Kleinpächter lebt er im totalen Wohlstand, ihm geht es wirtschaftlich wirklich total gut. Aber in seinem Leben gibt es gar keine Überraschungen mehr. Ja, er ist innerlich aufgezehrt. Ja, es gibt nichts Besonderes mehr, nichts, was ihm noch irgendwie annimmt, nichts, was ihn vom Hocker reißt. Und er ist von diesem Wohlstand innerlich leer geworden. Er sehnt sich nach einem Moment, der ihn überrascht. Also es gibt Menschen, die nichts suchen und doch finden. Und es gibt Menschen, die niemals nach Gott gesucht haben und ihn trotzdem finden. Und dann gibt es auch andersherum Menschen, die haben ihr Leben lang gesucht. Die haben jahrzehntelang gesucht und die finden Gott. Wenn wir nun als Mitteleuropäer von einem Schatz im Acker hören, da denken wir doch sofort Märchen. Na, das ist doch völlig, völlig illusorisch. Das ist doch kaum zu glauben. Aber in der Antike werden viele Schätze gefunden. In der Antike ist das überhaupt nicht illusorisch. Es kommt zwar selten vor, aber nicht irreal selten. Es gibt im Judentum 20 bis 30 Schatzfundgeschichten. Das waren beliebte Geschichten, weil es so irreal nicht war. Und viele haben geträumt, dass sie vielleicht mal irgendwann einen Schatz finden. Aber warum war das gar nicht so irreal? Wir haben ja heute Banken mit Tresoren, wir haben Depots, wir haben Safes und das meiste von unserem Zahlungsverkehr wird ja elektronisch abgewickelt. Das war damals natürlich ganz anders. Da gab es keine Tresore, da gab es keine Safes, da gab es keine EC-Karte, mit der ich bezahlen konnte. Und noch dazu kommt, die Zeiten sind sehr unruhig. Es gibt Kriege, es gibt Plünderungen. Wann ist Jena das letzte Mal geplündert worden? Ich weiß es nicht. Vielleicht zu Napoleons, wo Napoleon hier war, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Aber wir haben jetzt in der Ukraine gesehen, wie schnell das gehen kann. Da kommen die Soldaten in einen Ort, da wird alles auf die LKWs gepackt, was nicht nied- und nagelfest ist. Fernseher, Waschmaschinen, alles, was man irgendwie verwerten kann, wird mitgenommen. Und so war es damals. Ja, da ziehen immer wieder Soldaten durch die Orte, herodianische oder römische Soldaten, das sind oft Fremdenlegionäre, also was man heute sagen würde, Söldner. Und Plünderung ist ein Fest für Soldaten. Und da gibt es keine Push-Notification, da gibt es keinen Nachrichtenticker, niemand, der dich irgendwie warnen kann. Das geht zack, zack, ganz schnell, in Sekundenstelle haben die dein Haus ausgeräumt. So schnell kannst du gar nichts verstecken. Und dann denkt man natürlich, kann man da irgendwie im Haus das irgendwie präparieren, irgendwie im Boden irgendwie seine Wertgegenstände verstecken. Da muss man wissen, von den meisten Häusern, der Boden, das war nur gestampfter Lehmboden. Das wird in 2 Stunden aufgearbeitet. Da wird alles gefunden, was da im Boden versteckt ist. Genauso in den Wänden, da kannst du nichts verstecken. Da kommen die Klopfer, die klopfen die Wände ab. Die sind Profis, die hören das sofort, wenn da irgendwas in der Wand versteckt ist. Also zu Hause etwas zu verstecken, das lehrt die Erfahrung, das ist viel zu leichtsinnig. Also muss man Wertgegenstände außerhalb des Hauses verstecken, im Freien. Und da bietet sich natürlich ein Acker oder ein Feld an. Wenn da jemand was aufarbeiten will, da kann er lange aufarbeiten, bis er da was findet. Also deswegen haben viele Menschen ihre Wertgegenstände im Freien versteckt. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie hat dieser Pächter jetzt diesen Schatz entdeckt. Das ist ein Kleinpächter, der zieht also mit seinem Gespann, mit einem orientalischen Holzflug, so seine Furchen. Der Flug geht 20 bis 30 Zentimeter unter den Boden und plötzlich bleibt er stecken. Ja? Und der Kleinpächter nimmt an, dass er gegen einen großen Stein gestoßen ist. Die Äcker damals, die waren nicht besonders gut, überall Steine auf dem Acker. Und er flucht erstmal, vielleicht ist der Flug jetzt auch gesplittert, ärgert sich über diese Unterbrechung und dann bückt er sich so unter seinen Flug, schaut, was ist da los, und plötzlich bemerkt er einen Tonkrug. Und mit zitternden Händen schaut er so in diesen Tonkrug rein und sieht, er ist voller Silbermünzen. Brauchst du erstmal ein paar Sekunden, bis du realisierst, was jetzt los ist. Einen Moment brauchst du, bis du verstehst, dass jetzt der Moment deines Lebens gekommen ist. Wie ist das beim Perlenkaufmann? Sein Leben lang gesucht. Aber wo hat er gesucht? In Israel gibt es überhaupt gar keine Perlen. Die gibt es an den Korallenriffen im Indischen Ozean, die gibt es am Persischen Golf, im Roten Meer. All diese Orte sind für die damaligen Verhältnisse weit weg. Aber seit Alexander dem Großen gibt es professionelle Perlentaucher, die tauchen ohne irgendeine Sauerstoffflasche in 50 Meter Tiefe und holen die Perlen aus dem Wasser. Und ja, wir haben ja heute nicht so diese Vorstellung dafür, wie wertvoll und kostbar Perlen damals waren, weil wir können das alles industriell herstellen. Also wir haben kein Gefühl mehr für diese Schönheit einer Perle. Aber Perlen sind der Inbegriff des Schönen, sind der Inbegriff des Kostbaren. Und deswegen entsteht in der Antike ein Perlenhandel an den großen Basaren des Orients. Und als der Großhandelskaufmann auf einem orientalischen Basar diese Perle entdeckt, und obwohl er schon Tausende gesehen hat, ist er plötzlich völlig überrascht. Völlig überrascht. Genauso überrascht wie der Kleinpächter, der den Schatz im Acker entdeckt. Und obwohl die beiden aus so unterschiedlichen Lebenssituationen kommen, obwohl die beiden aus so unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten kommen, sind sie in diesem Moment auf einmal gleich. Beide spüren jetzt ist der Moment meines Lebens gekommen. Die Situation, die Jesus beschreibt, ist für beide überraschend. Beide brauchen erstmal ein bisschen, bis ihnen klar wird, das ist keine kurzfristige Freude. Dieser Fund wird mein ganzes Leben verändern. Es gibt viele Schatzfundgeschichten, das habe ich schon erzählt, doch es gibt in allen Kulturen dieser Welt keine einzige Schatzfundgeschichte, zumindest habe ich das so gelesen, wo dem Finder das Grundstück, auf dem der Schatz liegt, nicht gehört. In den meisten Schatzfundgeschichten ist es so, entweder der findet den Schatz auf seinem eigenen Boden oder auf neutralen Boden. Aber es gibt keine Schatzfundgeschichte, in der der Finder den Boden erst kaufen muss, auf dem er den Schatz findet. Das ist also das Besondere in dem Gleichnis von Jesus. Es geht in dem Gleichnis von Jesus nicht einfach nur darum, dass man etwas Kostbares findet. Natürlich geht es auch ums Finden, aber du musst auch in den Besitz dieser Kostbarkeit kommen, die du gefunden hast. Du findest einen Schatz, der dir nicht einfach so gehört. Gehören kann er dir nur, wenn du alles verkaufst, was du hast. Das ist eine einzigartige, ziemlich raffinierte Konstellation, die Jesus hier kreiert. Also sowohl der verarmte Pächter muss das Wenige verkaufen, was er besitzt, aber auch der stinkreiche Perlenkaufmann muss alles verkaufen, was er hat, und das verdammt viel, um in den Besitz der Perle zu kommen. Ob du nun dein Leben lang nach Gemeinschaft mit Gott suchst oder niemals danach gesucht hast, in dem Moment, wo du Gott findest und Gottes Reich findest, da bist du noch nicht am Ziel. Du musst das Reich Gottes erst in Besitz nehmen. Und das kostet dich alles. Alles, was du hast. Das zeigt uns, Gott ist nicht unser Eigentum. Gott ist nicht Teil dieser Welt. Gott findest du auch nicht in deinem Innern. Das würde ja bedeuten, dass er dir gehört. Du hast auf Gott keinen Zugriff. Gott ist außerhalb von deinem Einflussbereich. Und du musst alles aufgeben, was du hast. Und zwar nicht nur einmal,
sondern immer wieder neu. Jedes Mal, wenn du das Lenkrad wieder fester umgreifst, entfernst du dich von Gott. Und wenn du wieder loslässt und ihm die Kontrolle überlässt in deinem Leben, dann kommst du ihm wieder näher. Beide Menschen müssen also eine Entscheidung treffen. Doch diese Entscheidung fällt ihnen gar nicht schwer. Es ist ein Dilemma, was kein Dilemma ist. Keiner von beiden sagt sich, na, ich warte noch mal, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Nein, alle beiden, die gehen zielstrebig nach Hause, die machen das ganz konsequent, die denken nicht eine Sekunde nach, beide gehen mit großer Motivation und die machen das ganz locker und mit Freude. Einen Tag vorher wären sie dazu unmöglich in der Lage gewesen, die hängen doch an ihren Sachen. Auch mit aller Willensanstrengung hätten sie das nicht geschafft, alles zu verkaufen, was sie haben. Aber jetzt haben sie diesen Moment erlebt, der alles verändert hat. Sie fällen die radikalste Entscheidung, die man fällen kann, aber eigentlich ist das gar keine Entscheidung. Sie verzichten ja auf nichts. Im Gegenteil, sie gewinnen ja ganz viel und das ist eigentlich keine Leistung. Eigentlich würde man sagen, das würde jeder so machen. Nach der Meinung Jesu ist die Entscheidung für ein Leben mit Gott keine Leistung. Sie verkaufen alles sofort, entschieden, zielbewusst, konsequent und beiden gelingt es. Der Kleinpächter bekommt den Acker mit dem Schatz und der Perlenkaufmann bekommt diese kostbare Perle. Jesus vergleicht diese Situation mit dem Reich Gottes. Und ich will heute nur mal ganz kurz einen ganz kleinen Abriss vom Reich Gottes geben. In 4 Wochen möchte ich im zweiten Teil zu dieser Predigt noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Jesus nutzt dieses Doppelgleichnis, um das Reich Gottes zu erklären. Hier wörtlich steht ja das Himmelreich. Geht es jetzt also um den Himmel? Das ist ein großes Missverständnis. Himmelreich, das ist ein Wort, also damals zur Zeit Jesu, da haben viele Juden dieses Wort Gott nicht in den Mund genommen, Jahwe. Das war ein Wort, das war ihnen zu heilig, um es auszusprechen. Also hat man Ersatzworte gesucht, hat man Ersatzworte kreiert, wo jeder sofort wusste, dass da ist Gott gemeint. Und eigentlich, was Himmelreich bedeutet, bedeutet Gottesreich, Gottes Herrschaft, Gottes Königreich. Und wenn dann ein Jude sagte Himmelreich, dann wusste jeder, aha, das ist gemeint. Ja, er will nur das Wort Gott nicht aussprechen. Also das ist jetzt hier gemeint, Gottes Reich, und das war der Mittelpunkt von Jesu Botschaft. Ja, Jesu Botschaft hatte einen Kern, einen Mittelpunkt, und das ist das Reich Gottes. Darüber hat Jesus sehr, sehr viel geredet und sehr viel gesagt. Und er möchte in diesem Gleichnis zeigen, was passiert, wenn wir ein Leben mit Gott beginnen. Was passiert, wenn wir ein Leben beginnen, in dem Gott regiert? Was passiert, wenn wir in Gottes Welt eintauchen, ein Leben mit Gott leben? Wenn du heute Menschen auf der Straße fragen würdest, was ihnen zu einem Leben mit Gott einfällt, da würden wahrscheinlich viele so Worte sagen wie altmodisch, überholt, vielleicht auch engstirnig, langweilig, konservativ, zwanghaft, Einbildung. Das sind vielleicht so die Worte, die die Menschen im Kopf haben beim Gedanken an ein Leben mit Gott. Doch was ist die Assoziationskette Jesu? Ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was sagt denn dieses Gleichnis aus? Also da siehst du unverhoffter Schatz, Geschenk, Überraschung, Abenteuer, Kostbarkeit, spannend, durchgeschüttelt von Freude, lebensverändernd, nichts bleibt, wie es war. Das ist Jesu Assoziationskette. Aber wie oft treffen so die Gedanken, die die Menschen von Gott haben, eigentlich auf uns Christen ziemlich genau zu. Ja. Wie oft trifft das zu, dass wir an unseren Traditionen hängen, dass wir so ein bisschen engstirnig sind, vielleicht auch langweilig, ja, so wie als Christen. Und dann glauben die Menschen, so ist Gott. Kann es sein, dass wir da irgendwie ein bisschen falsch programmiert sind? Denn wenn unsere Gedanken so anders sind wie Jesu Assoziationen, könnte es doch sein, dass wir unsere Sicht auf Gottes Reich, auf unser Leben mit Gott mal komplett überdenken müssen. Vielleicht müssen wir auch unser Gemeindeprogramm überdenken oder unser ganzes Leben. Denn wenn unser Leben so gar nicht zu diesem Abenteuer, zu dieser Freude, zu dieser Kostbarkeit passt, dann haben wir vielleicht das Leben mit Gott noch gar nicht vollständig entdeckt. Da gibt es vielleicht noch viel zu entdecken. Jeder Schatz ist verborgen. Ein Schatz, der liegt nicht einfach so auf der Straße rum. Und genauso wie jeder Schatz verborgen ist, und solange du den nicht entdeckt hast, bist du wahrscheinlich sogar der Meinung, den gibt es gar nicht. Hättest du den Kleinpächter einen Tag vorher gefragt, hier ein Schatz im Acker, der hätte gesagt, du spinnst wohl, was soll das? Also du träumst irgendwie, ich hab doch keinen Schatz im Acker. Wenn du an einen Schatz denkst, dann denkst du erstmal, das gibt's gar nicht, bis du ihn entdeckst. Bis du ihn entdeckst und plötzlich erkennst, den gibt's wirklich. Und so ist es auch mit deinem Leben mit Gott. So ist es auch mit Gott. Bis du ihn entdeckst, da gehst du erstmal davon aus, den gibt's gar nicht. Und so ist es auch mit den Menschen um uns herum, die Gott noch nicht kennen. Ja. Die brauchen nicht bekehrt zu werden. Die brauchen nicht 20 Traktate mit ganz viel Informationen und ein bisschen was zum Nachdenken. Die brauchen auch keine Belehrungen. Sie brauchen nur zu entdecken. Aber wie wird man denn zum Entdecker? Wie wird man zu einem Entdecker? Nicht durch eine Broschüre. Zu einem Entdecker wird man, wenn man inspiriert wird. Und das ist unsere Aufgabe, andere Menschen zu inspirieren, mit unserer Freude anzustecken, mit unserer Abenteuerlust anzustecken, mit unserem Leben mit Gott, andere Menschen zu inspirieren, dass sie denken, meine Güte, was der alles so erlebt, das würde ich auch gerne mal erleben. Manchmal vergessen wir bei all dem, was wir wirklich haben, was wir für einen Schatz haben in unserem Leben, was wir für eine Kostbarkeit in unserem Leben haben. Manchmal fühlen wir uns auch hin und her gerissen. Wir haben manchmal vergessen, was Gott uns eigentlich mit einem Leben mit ihm in Gemeinschaft geschenkt hat. Und wenn wir unzufrieden werden, wenn wir gleichgültig werden, dann ist das Ganze für uns vielleicht einfach nur selbstverständlich geworden. Wissen wir noch, welchen Schatz wir eigentlich besitzen? Gott ist reich in unserem Leben. Ein kostbares Geschenk. Und das ist überraschend, das ist abenteuerlich und das ist überwältigend und inspirierend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als Inhaber einer Firma, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, habe ich ab und zu tatsächlich Existenzsorgen. Ich würde jetzt vielleicht nicht von Ängsten sprechen, weil es läuft ja eigentlich alles sehr gut, aber wenn du siehst, welche Summen du so tagtäglich überweisen musst, an die Mitarbeiter, an die Sozialversicherung, an das Finanzamt. Und du weißt, es hängt relativ viel davon ab, dass du all diese Rechnungen morgen auch noch bezahlen kannst. Da hat man schon manchmal so ein bisschen Existenzsorgen. Aber als wir so vor einem Jahr, ich und meine Frau zusammen dieses Vanlife entdeckt haben, da haben wir uns dann auch einen Wohnwagen gekauft und durch die Welt ein bisschen gereist, da habe ich dann mal zu meiner Frau öfter gesagt, weißt du, wenn es mit unserer Firma nicht mehr läuft, dann verkaufen wir auch einfach alles, dann holen wir uns so ein altes Teil, bauen das zum Van aus und dann leben wir halt so, wie diese Menschen leben, ganz einfach, ja, und bereisen die Welt. Loszulassen, das ist etwas, was wir brauchen, wenn wir ein Leben mit Gott leben möchten. Wenn wir Gottes Reich leben möchten, dann müssen wir loslassen. Aber das geht nicht auf Druck, das geht auch nicht auf Knopfdruck, das geht auch nicht mit ganz viel Willensanstrengung, ich versuche jetzt mal loszulassen. So, ja. Nein, das geht nicht. Loslassen kannst du nur, wenn du weißt, dass du dafür etwas Besseres bekommst. Und wenn du merkst, ich bekomme was viel Besseres, dann fällt es dir plötzlich gar nicht mehr so schwer. Wer etwas so Wertvolles findet wie das Reich Gottes, wird ohne zu zögern alles andere aufgeben, um es zu erhalten. Herr, ich danke dir für dieses unglaublich passende Gleichnis. Ich danke dir dafür, dass du für uns einen Schatz bereithältst, dass du für uns ein Abenteuer bereithältst, eine Kostbarkeit, für die es sich lohnt, alles andere aufzugeben. Und viele von uns sind diesen Schritt schon gegangen, aber manchmal, da vergessen wir, was wir eigentlich haben. Manchmal vergessen wir, was du uns für eine Kostbarkeit geschenkt hast. Und manchmal verstaubt unser Schatz irgendwo da in der Ecke. Herr, bitte lass uns neu entdecken, was du für uns vorhast. Schenk uns diese Abenteuerlust, schenk uns diesen Mut, dein Reich, das Leben mit dir ganz neu zu entdecken. Und dafür müssen wir loslassen, und ich weiß, du kannst uns diese Kraft schenken, diese Freude schenken, loszulassen von dem, was wir selber kontrollieren möchten in unserem Leben, von all dem, was so an uns zerrt, was wir vorhin auch gesehen haben anhand diesem tollen Beispiel mit den Brillen. Du kannst uns diese Freiheit geben, loszulassen. So beschenke uns neu mit dieser Begeisterung. Erfülle uns mit deinem Geist. Schenke uns Momente, in denen wir neu entdecken können, was dein Reich für uns bereithält. Danke, dass wir das nicht allein tun müssen, sondern dass du uns das schenkst durch deinen Geist. Amen. Wir haben jetzt gemeinsam die Lobpreiszeit, und meine Tochter ist ein ziemlich kreativer Mensch, und sie hat insgesamt 75 Perlen für euch hergestellt. Und das soll eine kleine Erinnerung sein, das mit nach Hause zu nehmen und einfach noch mehr darüber nachzudenken, was hat mir Gott eigentlich für eine Perle in mein Leben geschenkt. Und während der Lobpreiszeit könnt ihr einfach nach vorne gehen. Wir haben diese Perlen hier hingestellt und dürft euch eine Perle mit nach Hause nehmen. Und wer sich sagt, Mensch, eigentlich liegt mir hier was auf dem Herzen, was ich mit den anderen teilen möchte. Das können nur ein, zwei Sätze sein. Etwas, wofür du dankbar bist oder wo du dich vielleicht dran erinnerst, was hat mir Gott geschenkt. Und dann könnt ihr einfach euch hier vorne hinsetzen. Vorne sind ja immer relativ viele Plätze noch frei. Da setzt ihr euch einfach, nachdem ihr die Perle genommen habt, vorne hin, wartet, bis das Lied zu Ende ist, und dann ist zwischen den Liedern Zeit, wo ihr kurz was erzählen könnt. Herzliche Einladung dazu.